Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir sprechen heute über Nightmare of the Wolf, den neuen Witcher-Film von Netflix. Wir sprechen über The Father, einen Film über Demenz mit Anthony Hopkins. Wir sprechen über War Machine, Primal und wir sprechen ganz kurz über Deerskin oder Monsieur Killer Style. Viel Spaß dabei und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Willkommen zu einer weiteren Folge Filmpalava. Wir starten heute mit The Witcher, den wir uns gerade reingezogen haben, zu dritt. Genau genommen The Witcher Nightmare of the Wolf, also den Animationsfilm, der jetzt relativ neu bei Netflix ist. Ich glaube, relativ neu.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, 2 Wochen jetzt, wenn überhaupt.
Mhm. Gilt als relativ neu. Die Person, die gerade gesprochen hat, war übrigens der Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Tobi.
Und mit dabei unser, ich stelle dich jetzt wieder als Fantasy-Experten vor. Ey, ja. Du bist echt immer bei dem Stuff dabei. Hallo Breitmann.
Hallöchen.
Du warst, ja. Warst echt oft dabei jetzt in letzter Zeit.
Verhältnismäßig ja. Also für meine Verhältnisse. Ich weiß nicht, wie es war.
Für unsere dann, ja.
Ja, ich bin gern dabei. Wenn ich gefragt werde, komme ich gerne.
Und immer tatsächlich mit Fantasy verknüpft. Entweder Bücher oder The Witcher oder Game of Thrones oder Herr der Ringe.
Ja.
Du hast nur die guten Themen. Du machst das richtig. Schlägst dich nicht mit dem ganzen anderen Kram herum.
Ja. Die anderen Leute einladen.
Ich wollte gerade sagen, ihr könnt mich auch nichts anderes fragen, weil ich sonst keinen Beitrag leisten kann.
Aber das Coole ist, Übergang, du hast The Witcher gelesen. Also das hatten wir auch schon mal. Deshalb würde mich mal direkt interessieren, ist das nah an den Büchern dran? Also es geht um die Vorgeschichte, also um Vesemir. Ich weiß nicht, ob das irgendwem was sagt, aber ist das so stimmig?
Die Sache ist die, also eigentlich kommt das in den Büchern nicht vor. Es gibt immer nur so Ausschnitte davon, also quasi Beschreibungen, was da so in der Vergangenheit passiert ist. Und ich weiß nicht, wie spoilerfrei erzählen wir jetzt aus dem Film?
Möglichst.
Okay, also ich sag mal, das, was passiert, das kriegt man schon mit, dass das in den Büchern passiert ist, aber es liegt alles in der Vergangenheit. Also es ist quasi Geschichte, die in den Büchern erzählt wird, aber nicht mehr quasi aktuell passiert.
Also rückblickmäßig.
Ja, genau. Ne? Also man weiß.
Die historischen Fakten.
So ungefähr könnte man das sagen. Ne? Aber es gibt nicht extra eine Geschichte in den Büchern über Vesemirs Vergangenheit.
Okay.
Oder überhaupt diese Zeit. Wann auch immer das gespielt hat, wie viele Jahre vorher.
Okay.
Ja. Aber insofern, das, was passiert, ist halt schon an die Bücher angelehnt und den Rest konnten die sich ja dann quasi ausmalen, wie das passiert, weil dazu gibt es ja keine Vorgaben.
Ja, aber kann man ja dann umso mehr verkacken, wenn es keine Vorlage oft gibt. Ja. War doch bei der Witcher-Serie, meintest du, dass der ganze Yennefer-Part
eine
Katastrophe war, weil es auch nicht in den Büchern vorkam.
Ja, das ist natürlich richtig.
Ja.
Das stimmt wohl.
Aber da frage ich direkt mal, wie fandet ihr denn den Film?
Ja, also was mich interessieren würde, vielleicht auch direkt die Frage an Breitmann. Findest du das, also wir haben bei der Witcher-Serie ja gesagt, dass der größte, also jetzt die echte Serie mit Henry Cavill, dass der große Vorteil der Serie oder der größte Pluspunkt der Serie der Hauptdarsteller ist, der Geralt gespielt hat.
Ja.
Und dieses Mal habe ich jetzt überlegt, okay, ich habe auch Witcher 3 ein bisschen gespielt und fast alle Bücher gelesen, also nicht alle, aber und ich muss sagen, zumindest mit dem Vesemir von Witcher 3 konnte ich das jetzt nicht so verknüpfen. Also ich habe den Charakter nicht unbedingt darin wiedergefunden.
Ah, ja. Das überhaupt nicht.
Ne?
Also, das sehe ich genauso wie du. Die haben den schon deutlich anders dargestellt, als man sich den vorstellt, was die jetzt mit Geralt aus dem Spiel und der Serie überhaupt nicht getan haben. Da haben den ja wirklich versucht zu kopieren, so ungefähr.
Genau das meine ich.
Ja, und das war ein bisschen in Frage zu stellen. Auch so vom gesamten Eindruck her, wie alt der dargestellt wurde. Ich finde, er hätte eigentlich noch älter sein müssen, weil das sonst nachher von einem Zeitverhältnis ja eigentlich nicht mehr so ganz passen kann, weil Geralt ja später auch schon ein bisschen älter ist und das passt nicht ganz jetzt. glaube ich, so wie der Zeichentrick jetzt dargestellt war. Aber um die Frage nach dem, wie fanden wir es, zu beantworten, ich fand es okay, hat schon Laune gemacht, aber ich glaube, es hat ein bisschen geschadet, dass ich zu oft das Englisch gerade nicht verstanden habe.
Ja.
Also teilweise habe ich die Zusammenhänge nicht so ganz geschnallt. Also am Ende habe ich alles verstanden irgendwie. Aber wenn es jetzt um Detailfragen gehen würde, könnte ich, glaube ich, nicht beantworten.
Also guckst du nochmal auf Deutsch?
Habe ich überlegt, ja, wäre vielleicht nochmal eine Maßnahme. Und was ich dementsprechend auch nicht so ganz übertragen kann, aber auch weil es so lange her ist, dass ich die Bücher gelesen habe, wer alles von den Charakteren, die man da jetzt kennengelernt hat, auch in den Büchern vorkommen. Also ich kann zumindest sagen, der Elf kommt vor. Also der Name, ja, der ist okay, bekannt, aber zum Beispiel die Zauberin, da klingelt jetzt gar nichts bei mir. Oder ich weiß nicht, ob der Name von quasi dem Lehrer von Vesemir, den habe ich gar nicht verstanden in dem Sinne. Und ich glaube, der kommt auch in den Büchern gar nicht vor. So. Naja, also ich würde sagen, ansonsten war es vielleicht so eine 3,5 von 5 für mich.
Das ist schon gut.
Ja, ist okay.
Soweit.
Ist okay.
Würdest du dich anschließen? Lass mich raten, eher eine 3?
Eher eine 3 tatsächlich, ja, weil oder eine 3. Ich finde, die haben, also die haben es nicht komplett versaut. Das ist nicht, ja, also das auf jeden Fall ist auf jeden Fall sehr gut guckbar und trifft auch trotzdem das Witcher-Universum. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die teilweise die Schwerpunkte nicht ideal gelegt haben. Mhm. Weil für mich war das sehr actionreich, also sehr, also die haben es schon ausgekostet, dass es ein Anime ist und dadurch ist, wir haben darüber geredet, dass die Magieeffekte von den Witchern unglaublich hochgepusht sind. Also das Igni und das Feuer, was er damit produzieren kann, ist quasi, jetzt hat er einen Flammenwerfer quasi. Mhm. So habe ich das nie empfunden. Und auch die Kampfszenen sind sehr, also er fliegt durch die Luft, ja, und schon relativ, kann man vielleicht auch sagen, einfach weil es ein Anime ist, passt das besser da rein so.
Genau. Fühlt so ein bisschen Dragon Ball mäßig, hat mich das teilweise erinnert.
Ich weiß nicht, ob das ganz so schlimm, aber schon teilweise. Also es gibt Szenen, wo es besser und Szenen, wo es schlechter ist. Also gerade die Startszene, da dachte ich am Anfang so, hui, der springt dabei ganz schön rum.
Ja,
dafür,
fand ich auch.
Dass ich auch mit Witcher immer eine gewisse
Bodenständigkeit,
realistisch, so. Ja, genau, ja, eine gewisse Realistik immer verbinde.
Ja.
Und auch was drin ist im Film, aber wo meiner Meinung nach dann nicht genug Schwerpunkt drauf gelegt wurde, sind halt diese typischen moralischen Zwiespälte. Mhm. Und es gibt eine, ohne was zu spoilern, wo so ein Konflikt entsteht tatsächlich. Aber ich finde, was sie in der Serie jetzt auch nicht ideal gemacht haben, aber gerade, das ist irgendwie für mich so ein Kernstück von den Büchern und von den Spielen, dass das in den Vordergrund gerückt wird und die Konsequenzen aus den Entscheidungen daraus.
Ja.
Und das fand ich da jetzt eher so.
Es war ein bisschen schnelllebig so in dem Sinne. Also es wurde schon ziemlich abgerackert so, dass der Background. Und also da hätte ich mir teilweise so ein bisschen mehr Zeit gewünscht, die man sich genommen hätte, um das irgendwie noch einen Ticken schöner zu gestalten. Weil auch so das Ende wurde irgendwie auch so aus dem Boden gestampft. Also man hat es irgendwie schon kommen sehen. Vor allem, wenn man die Bücher gelesen hat, wusste man ja, was passiert. Aber das kam dann auch gefühlt sehr plötzlich einfach. So, ne, man wollte irgendwie dahin kommen, hatte eine Lösung gefunden, zack, zack, und schon ging's los. Also hätte ein bisschen mehr Zeit man sich nehmen können, glaube ich, das aufzubauen.
Was denkst du, Tobi? Bist du da d'accord mit uns, oder?
Ich fand es, glaube ich, noch eins ein bisschen magerer. Ich habe jetzt 2,5, hätte ich jetzt so aus dem Stegreif gegeben. Aber mir fehlt halt auch der ganze Background. Mhm. Also für mich ist das sozusagen als, wenn ihr Witcher nicht kennt, dann ist es halt so ganz cool, aber irgendwie ist es auch so, ja,
stimmt.
Und also ich glaube, es ist schon für die Fans gedacht und jetzt nicht für die breite Masse, würde ich mal vermuten.
Wenn ich mir vorstelle, dass ich die Bücher nicht gelesen hätte, hätte es mich, glaube ich, auch nicht so weniger gecatcht.
Da hätte, tatsächlich ist es dann auch relativ, würde ich sagen, oberflächlich, aber es geht halt dann nicht so tief, ne? Wenn du nicht weißt, was da, dass da genau schon viel Geschichte und sowas hintersteht.
Ja. Ja, und einfach, wenn du so ein paar Gepflogenheiten dieses Universums einfach nicht so kennst.
Und sie haben es auch nicht, meiner Meinung nach, geschafft, Vesemir wirklich einzigartig zu machen, irgendwie, also dem eine wirkliche.
Der war nicht, hatte keinen tiefen Charakter jetzt.
Genau, also ja, der also klar, hat so der hat ein bisschen Backstory und so weiter, aber es ist eher, ich will nicht sagen klischeehaft, aber doch schon relativ aus dem Handbuch.
Ja.
So, und ja, er hatte wenig dann später, wenig Distinktives, also wo du sagen würdest, so, ja, das ist typisch Vesemir oder sowas. Mhm. Also einfach so ein Action-Typ, also, ja, der ein bisschen kerniger drauf ist. Also ja, da hat mir so ein bisschen, was Geralt halt hat, finde ich, mhm, und was die in der Serie dann auch getroffen haben, nämlich so seine eigenen Gestiken fast schon, sein eigenes Verhalten, so, das haben sie bei Vesemir nicht auf die Kette bekommen.
Stimmt, ja.
Ja. Ja, sagen wir mal zusammenfassend mittelsolide.
Ja. Ich würde vielleicht sogar nochmal runtergehen auf eine 3, jetzt nachdem wir alles besprochen haben.
Ich habe das Gefühl, dass es immer so, sobald wir über einen Film ein bisschen länger reden, wird die Wertung. Wenn einer eine halbwegs gute Wertung hatte, wird die immer runter korrigiert.
Ja. Aber kann man machen.
Kann man machen. Kann man, gibt's ja, ich glaube, für die Fans ist das schon zum Teil ganz cool.
Ja. Auf jeden Fall besser als die Serie.
Das ist nicht so schwer.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, hacken wir Witcher ab und gehen zu einem sehr viel besseren Film über, den wir beide, Niklas, diese Woche im Kino gesehen haben.
Ja.
Diese Woche, ja. Und zwar The Father. Was ist The Father?
Ja, The Father muss man erstmal zur Ehrenrettung sagen. Wir sind da direkt ins Kino gehechtet, weil Marcel uns tatsächlich gesagt hat, dass der Film unglaublich gut ist und dass wir den auf keinen Fall uns entgehen lassen sollten.
Hat er recht.
Da Marcel heute eigentlich geplant war, dabei zu sein, aber dann beruflich das kollidiert ist, müssen wir jetzt die Folge ohne ihn machen, obwohl es
sein... Bin ich die Notlösung.
Aber obwohl es sein Anstoß eigentlich war tatsächlich. Ja. Weil ich hatte den Film nicht unbedingt auf meiner Agenda. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Tobi?
Ich hatte den auf dem Schirm, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt so schnell ins Kino gegangen wäre. Mhm. Sagen wir es so.
Weil die Thematik ist Demenz und Alzheimer. Die Handlung ist grob, dass Anthony Hopkins einen gealterten Vater spielt, der in seiner Wohnung wohnt und von seiner Tochter, sage ich mal, gepflegt wird. Mhm. Und ich will jetzt nicht zu viel wegnehmen. Die Story ist relativ reduziert, aber sehr interessant rübergebracht. Können wir gleich noch ein bisschen tiefer drüber reden. Aber das Thema an sich ist halt schon, du weißt, das wird jetzt kein unglaublich großer Gute-Laune-Film. Mhm. Und man muss halt auch schon ein bisschen Lust haben, so einen bisschen schwereren Film zu gucken. So. Mhm. Deswegen stand der nicht unbedingt auf meiner Muss-geguckt-werden-Agenda. Aber nach Marcells Lob habe ich dann gedacht, ja, okay.
Vertrauen wir dem Jungen mal.
Der hat ja ein bisschen Ahnung.
Dem schön, dass du dem ein bisschen Ahnung immerhin zugestehst.
Ja. Ja. Und dann, Tobi, wie war der Film?
Der Film war der absolute Hammer. Tatsächlich. Also Marcel hatte da vollkommen recht. Für mich ist es sogar im Nachhinein der Film des Jahres jetzt gewesen. Hat sogar noch Der Rausch, Nomadland, Minari leicht in den Schatten gestellt alles.
Das ist eine Ansage.
Weil... Klar, einmal Anthony Hopkins, da macht man wenig falsch. Dann Olivia Colman, die spielt sozusagen die Tochter und die versucht da die ganze Zeit irgendwie das so hinzubekommen, den zu pflegen, ist vielleicht auch das zu betreuen und das über eine Pflegerin hinzubekommen. Und sie selbst hat aber ihr eigenes Leben und dann spielt das sich die ganze Zeit so ein bisschen gegeneinander aus. Und was da einfach dieses Perfekte ausmacht, ist, dass du das nicht einfach alles aus Zuschauersicht siehst und auch nicht aus Sicht von der Tochter, sag ich mal, in die man sich wahrscheinlich so am besten reinversetzen könnte, weil klar, als junge Menschen ist man dann eher da. Nee, man sieht das halt auch aus der Sicht vom Vater, das ist halt sehr speziell, sag ich mal, perspektivisch dargestellt und das macht das so grandios. Also das hat mich auch sehr überrascht, wie die das machen. Eigentlich auch gar nicht jetzt so eine komplexe Sache, aber würde ich mal jetzt nicht vorwegnehmen. Und insgesamt weißt du einfach genau, was beide gerade empfinden. Du siehst die positiven, negativen Seiten. Du siehst jederzeit einfach durch dieses unfassbare Schauspiel. Also ich fandst du Olivia Colman oder Anthony Hopkins besser?
Das könnte ich nicht mal sagen. Also das ist beides auf so einem hohen Level gewesen.
Ja.
Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich nur Anthony Hopkins nehmen, weil er noch mehr Screentime hat, wo er abliefert. Also,
das stimmt, ja.
Weil Olivia Colman ist auch fantastisch, wirklich. Aber sie hat ein bisschen weniger Screentime und Anthony Hopkins liefert da 2 Stunden am Stück ab, ohne Ende.
Also für die beiden gibt es 5 von 5 Sternen. Also hätte man nicht besser machen können, finde ich.
Nee.
Schauspielerisch.
Das war
das. Also du guckst die an, also das ist so Show Don't Tell, du guckst die an, die müssen nicht mal was sagen und du weißt genau, was die Emotionen, du weißt genau, was die gerade fühlen, mehr oder weniger. Und das ist einfach unfassbar genial gemacht und
vor allem sehr schwierig, diese subtilen Gefühle, die da alle mitspielen in so einer schwierigen Situation. Ja? Mhm. Also das und das alles in einem Gesicht verpacken zu können, sodass du nicht mal mehr den Schauspieler siehst, sondern direkt in den Figuren drin bist und sowas. Und das war schon beeindruckend einfach. Also im Sinne von krass, was allein durch Schauspiel möglich ist.
Ach, guck mal. Also das ist ja mal eine Lobpreisung hier.
Das ist eine Lobpreisung, ja.
Dann macht das mir auch nochmal richtig schmackhaft, den zu gucken.
Kann ich auch nur empfehlen. Ich würde mir den sogar fast nochmal angucken. Ja. Würde ich fast behaupten.
Ich finde auch tatsächlich...
Sogar im Kino nochmal?
Oder jetzt? Ja, ich sag mal so, es gibt Gründe, ohne tiefer darauf einzugehen, den auch ruhig nochmal ein zweites Mal zu gucken.
Ja, Leute, dann sagt mir Bescheid, bin ich dabei.
Ist auch teilweise interessant, wie das Kino reagiert. Also wie die Leute um dich herum reagieren auf die Szenen.
Es war auch nochmal voll im Kino. Das erste Mal, dass wir in einem vollen Kino waren jetzt.
Ja.
Das fand ich auch nochmal überraschend. Auch. Ja, und der Film, was halt auch cool ist, der ist halt, klar, ist der dramatisch auf seine Art und Weise. Er ist aber auch wahnsinnig ehrlich, teilweise sehr lustig. Also es gibt Hashtag die Uhr und sowas. Es gibt so ein paar Sachen, die halt immer wieder einen doch dann, ja, man hat schon öfter auch mal gelacht, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Also sogar sehr, weil es natürlich auch so eine gewisse Komik mit sich bringt.
Ja.
Teilweise ist man verwirrt, also so ähnlich wie Anthony Hopkins. Du bist teilweise nachdenklich, versuchst das irgendwie unter den Schirm zu bringen und es ist halt unfassbar geil, was da für Emotionen einfach rüberkommen. Mhm. Also ich habe dem im Endeffekt 4,5 gegeben. Eigentlich macht der Film alles perfekt, aber es gibt halt einfach Filme für mich, die noch besser sind, denen ich eine 5 gebe, aber sonst fast Höchstpunktzahl.
Würde ich dem auch geben, tatsächlich. Und ich finde, als ich drüber nachgedacht habe über den Film, was den für mich persönlich jetzt einzigartig gemacht hat, und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so geht, vor allen Dingen in unserem Alter,
ja,
dass der Film dir tatsächlich ein tieferes Verständnis für die Perspektive der Person gibt, die Alzheimer hat. Also die
oder allgemein älter wird.
Genau. Weil du stellst, also du hast vorher schon so, du weißt grob, wie das sein müsste und so weiter. Aber dieser Film versetzt dich wirklich teilweise in diese Lage und weckt dann auch Empathie für diese komplett dubiosen Sachen, die die Personen dann machen. Und und das musst du erstmal schaffen. Also dass du so etwas nachempfindbar machst für eine Person, die damit überhaupt keine Berührungspunkte hat. Mhm. Und das ist schon einzigartig. Also das habe ich noch nie in einem Film so gehabt, auch wenn ich schon Filme gesehen habe, die das Thema hier und da tangiert haben. Aber immer aus der, du siehst das dann immer aus der
Zuschauerperspektive oder aus der Jüngeren, ne? Das
genau, ist halt der Punkt. Genau, und der Film schafft es tatsächlich, dich in die Perspektive und jagt einem eine scheiße Angst ein, finde ich.
Ja, der hat, man könnte sagen, auch seine Gruselmomente in gewisser Art und Weise.
Ja, weil absolute Horrorvorstellung tatsächlich. Also, nein,
ja.
Also, das, auch wenn da nichts, also ich, ohne was zu spoilern, da passiert nichts unendlich Schlimmes, so, aber dieser Aspekt, dass du nach und nach nicht mehr deine Welt sortiert bekommst. Also, dass du nicht mehr weißt, was abgeht.
Dich nicht mehr so geborgen fühlst, irgendwie durcheinander kommst.
Ja, Sachen durcheinander bringst und das ist da so dargestellt und dann denkst du dir halt, wie grauenhaft das sein muss.
Mhm. Ja. Also vor allen Dingen grauenhaft in Bezug darauf, wenn du es selber noch realisieren kannst, dass jetzt anfängt, was nicht zu stimmen. Aber irgendwann erreichst du so einen Punkt, an dem du ja nicht mal mehr merkst, das, was nicht
stimmt. Aber gerade diese ersten
davor.
Genau, das ist schon eher so die Anfangsphase, würde ich mal sagen.
Von dem Ganzen her.
Das ist. Und man sympathisiert da halt nicht nur mit, man ist dann auch ganz oft kontra, weil du es dann aus der anderen Perspektive siehst. Aber dann irgendwie wieder aus der einen und dann kommt hin und wieder. Also hin und wieder denkst du einfach nur bei dieser Tochter, also Olivia Colman, wieso tust du dir das alles an? Und dann kommen so kleine dankbare Momente, wo du einfach nur sagst, ah, okay, da, und man versteht es einfach
wieder direkt.
Ja. Und das ist umwerfend.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein schwieriges Thema wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, das sprengt wahrscheinlich den Podcast jetzt da, so allgemein drauf einzugehen, aber ja, immer wieder dieses Gefühl zu haben, ne, dass man dann was macht und dann eigentlich ist es so sinnlos. Und dann hast du wieder so diesen Moment so, ja, okay, und dann kannst du es doch nicht aufgeben, sage ich mal. Ja, das
kennt jeder oder kennt man, wird wahrscheinlich jeder irgendwie kennenlernen. Deshalb ist der Film eigentlich auch passend für alle Leute, würde ich sagen.
Ja,
auf jeden Fall.
The Father,
uneingeschränkte Empfehlung. Also, läuft gerade in den Filmkunstkinos, im Atelier läuft er, glaube ich. Und
ja.
Solltet ihr reingehen und schauen.
Auf jeden Fall. Und falls nochmal, ich bin nicht abgeneigt.
Ja.
Machen wir. The Father abgehakt. Niklas.
Auf der To-Do-List.
Hast du noch? Ich versuche mal so ein paar Notizen zu machen. Ich sonst nicht mehr bekommen.
Ich habe nur noch ein Thema, was ich für den Podcast so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Mhm. Und das ist War Machine.
Hast du letztens erzählt?
Ja. Das? Ja.
Ein kleiner Wechsel. Klingt
wie so ein Roboter-Fight-Film.
War Machine ist eine Satire von Netflix produziert, mit Brad Pitt in der Hauptrolle, wo es darum geht, dass es ist 2010 ungefähr, glaube ich, in dem Film. Und der Afghanistan-Krieg nimmt keine Fortschritte an, deswegen schickt die amerikanische Regierung einen neuen General nach Afghanistan, um diesen Kampf endlich zu gewinnen. Mhm. Und das ist Brad Pitt. Und der Film ist jetzt auch schon einige Jahre alt. Aber durch die aktuelle Afghanistan-Krise oder diesen desaströsen Abzug der amerikanischen Truppen kriegt dieser Film einen ganz neuen Spin. Weil damals, also schon in diesem Film, die ganze Grundproblematik von diesem Krieg angesprochen wird, satirisch im Sinne, dass es keine klare Zielsetzung gab, dass man nicht genau wusste, was man eigentlich dort tut für 20 Jahre, nachdem man, sage ich mal, die terroristischen Hauptelemente vernichtet hat in den ersten 6 Monaten und dann Nation Building betrieben hat. Was bedeutet das eigentlich? Und das ist satirisch da teilweise sehr gut aufgearbeitet. Deswegen würde ich empfehlen, nochmal War Machine zu gucken oder zum ersten Mal zu gucken, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Mhm. Allerdings gleichzeitig muss ich sagen, das ist kein perfekter Film. Also weil der Film nimmt dann so eine gewisse Detour, weil die dann tatsächlich nach Europa müssen, um neue Streitkräfte den Regierungspolitikern abzuwerben. Und da hat der Film hier und da seine Schwächen, auch wunderbare Momente. Eine wunderbare Szene, wo die in Deutschland sind tatsächlich.
Ja.
Und
sind die Deutschen als Idioten dargestellt oder nicht?
Das Lustige ist, es gibt eine Szene, wo die Deutschen als Idioten dargestellt werden, als sie noch in Afghanistan sind, weil dann der immer durch das Lager läuft. Morgens macht er seinen Jog.
Der Deutsche jetzt? Oder?
Nein, der Brad Pitt.
Okay.
Und dann guckt er so um die Ecke und da ist ein deutscher Offizier mit so einer Bierflasche und kotzt auf den Boden. Also dann denkst du dir so, oh Leute, so, komm, das sind doch nicht die Deutschen. Ah, ja. Aber dann sind sie später in Deutschland. Und ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ist ein Pluspunkt an dem Film, deswegen will ich es kurz erläutern. Dann besprechen die halt ihre neue Strategie. Die hat dann wieder so ein tolles Akronym irgendwie. Das heißt irgendwie SWAT oder irgendwie sowas. Also so, keine Ahnung, Strategy, War Plan, Operation, keine Ahnung. So dieses typische auf dem Whiteboard so skizziert. Mhm. Und damit will er halt alliierte Truppen quasi werben, dass sie, weil er mehr Truppen braucht in Afghanistan, um das zu kontrollieren. Und dann steht halt eine Politikerin auf, ich glaube, es soll keine spezifische Politikerin aus Deutschland sein, gespielt von Tilda Swinton, keine Ahnung warum, aber die fragt dann relativ tief nach, warum sollen wir da jetzt Truppen hinschicken?
und was ist genau das Ziel und so weiter. Und dass sie eine Verantwortung hat für die Soldaten, die sie da hinschickt und wissen muss, was da gemacht werden soll. Genau. Und dann geht es halt mit jeder Nachfrage und so weiter, bricht halt so ein bisschen das Kartenhaus zusammen.
Ja.
Deswegen ist das eine sehr schöne Szene, die spielt wahrscheinlich zufälligerweise in Deutschland.
Ja.
Deswegen, War Machine kann ich empfehlen, gerade aufgrund aktueller Thematik.
Ja, ich habe auch noch eine Frage dazu. Und zwar, es ist aber in dem Sinne so eine Mischung aus Fiktional und Realität. Weil diesen General und das, was da so passiert, das ist ja nicht wirklich, also es ist nicht wirklich zufällig 2010 jemand hingeschickt worden, neu.
Also,
oder ist das mehr oder weniger ansatzweise realistisch?
Also es ist halt eine Satire. Ich würde sagen, dass da mehrfach die Führungsriege ausgetauscht wurde und dass die großen Probleme, die da beschrieben sind, die bestehen da bestanden dort wirklich.
Das denke ich mir. Aber die Personen sind
erfunden.
Beispiel nicht echt.
Die Personen sind erfunden und ich bin mir auch sicher, das ein oder andere ist zugespitzt.
Mhm.
Aber es gibt auch fantastische Szenen zwischen dann der CIA und dem General oder Politikern und dem General, wo es dann darum geht, naja, sie kriegen auf keinen Fall neue Truppen. Also das Letzte, was sie tun dürfen, ist nach neuen Truppen zu fragen. Und dann eine Szene später steht da Brad Pitt, we need more troops. We need more boots on the ground. Und die ganzen Politiker es ist ein sehr tragisches Thema jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung, aber diese satirische Aufarbeitung davon, vor allem, weil sie schon vor einigen Jahren gemacht wurde, gibt der ganzen Sache einen aktuellen Spin und es würde mich interessieren, wie ihr diesen Film seht jetzt, wenn ihr den vorher noch nicht gesehen habt. Und
ja. Ist der denn jetzt bezüglich der fast aktuellen Thematik irgendwie erschienen, ist der empfohlen worden?
Ist ja so, dass ich musste nochmal an den denken, weil ich den damals gesehen habe. Und der ist ein bisschen untergegangen, obwohl es ein Brad Pitt-Film ist, der eigentlich.
Ja.
Und Brad Pitt spielt ja auch ein bisschen drüber. Also, der ist so richtig, der läuft auch die ganze Zeit mit so rum und so weiter.
Okay, aber es passt wahrscheinlich zum Style
des Films. Ist halt eine Satire, ja. Es ist over the top. Und so muss man den Film auch sehen. Also, man darf ihn nicht zu on the point nehmen.
Ja, wenn es eine Satire ist, dann.
Genau.
Nachvollziehbar,
ja. Aber würde mich interessieren, wie
er War Machine.
War Machine.
War Machine. Netflix?
Netflix.
Mhm. Alright. Hatte ich mir letztens, glaube ich, sogar schon auf die Watchlist geschrieben.
Ja.
Damit wir den Breitmar nochmal einbinden können. Schöne Empfehlung von Breitmar war nämlich Primal. Ganz wichtig, ich hatte nämlich nochmal nachgeguckt. Es ist nicht Primal, die Jagd ist eröffnet. Den gibt es nämlich auch. Und wenn man Primal eingibt, kommt man ganz oft dahin. Und das ist irgendwie ein komischer Nicolas Cage-Film. Der ist es nicht. Es ist Primal bei Amazon, den man für ein paar Euro dazu kaufen kann. Ist eine Serie.
Auch Teil Zeichentrickserie?
Genau, Zeichentrickserie. Erste Staffel ist sozusagen zweigeteilt. Sind 5 Folgen, a 20 Minuten. Und dann kommen aber nochmal 5 a 20 Minuten. Und Breitmann, da du dir auch empfohlen hast oder, sag ich mal, in die Runde geworfen hast, worum geht's denn bei Primal?
Ich weiß nicht, ob das noch interessant ist, aber vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber das ist auch von Genndy Tartakovsky oder so in der Art, dem Macher von Samurai Jack. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber ich könnte mir vorstellen, der geübte Zuschauer weiß den Style, in dem er das Ganze herstellt, zu schätzen. Und das könnte es vielleicht noch mal interessanter machen, den erst recht zu gucken. Um jetzt die Frage zu beantworten. Ja, im Grunde, so spoilerfrei kann man das sagen, geht es um einen Neandertaler und seinen, ich sag's mal, T-Rex oder sowas ähnliches, die eigentlich die ganze Zeit nur ums Überleben kämpfen und dabei richtig Ass kicken. Nonstop eigentlich. Es wird so viel abgemurkst und umgebracht und teilweise ist es richtig, richtig Splatter-Time. Aber
die kriegen auch aufs Maul.
Die kriegen auch, kassieren auch richtig gut. Und es hat, sag ich mal, so einen gewissen Charme einfach. Also, um das zu sagen, die zwei finden halt zusammen auf eine mehr oder weniger tragische Art und Weise. Und ab da geht's eigentlich immer nur noch ab und dann schlagen die sich halt so durch. Und es ist immer ganz süß, so diese Dynamik zwischen den zwei Charakteren. Weil man sollte eigentlich meinen, der T-Rex ist so derjenige, der den, sag ich mal, der Boss ist. Aber eigentlich ist der hat ja keinen Namen in dem Sinne, außer in Englisch heißen die Spear und Fang. Der Spear ist eigentlich der Chef, sag ich mal, von den zwei. Und das ist eher so wie mit einem Hund, sag ich mal vorsichtig. Da gibt's ganz lustige Szenen und ist auch interessant am Anfang, bis die zwei so zueinander finden. Das wird auch ganz schön dargestellt in der ersten Folge, glaube ich,
schon. Die harmonisieren nicht von Anfang an.
Genau, die harmonisieren nicht von Anfang an. Da müssen sich erst so, muss erst klargestellt werden, wer ist hier wer und wie stehen wir zueinander. Und dann, wenn sie sich gefunden haben, dann kann es eigentlich weiter rund gehen. Du hast aber bis jetzt nur die erste Staffel geguckt, oder?
Ah, ja. Ich dachte, du auch.
Nee, ich habe die zweite schon lange geguckt.
Ach, ich dachte, die gucken wir zusammen.
Ich will die nur nochmal gucken.
Ah, dann gucken wir die nochmal zusammen. Okay, verstehe.
Ja. Ach so, nee, das, nee, das ist, schon lange her, dass ich das alles gesehen habe. Nee, also insofern, es macht Bock. Und was ich auch nochmal lobend erwähnen muss, ist teilweise einfach dieser Style. Es ist sehr grobschlächtig eigentlich gezeichnet, aber es wird viel Wert auch darauf gelegt, auf, sag ich mal, Momente hervorzuheben durch Zeitlupen, Sound. Und was auch ein interessanter Faktor ist, es wird halt komplett nicht gesprochen, weil der Neandertaler in dem Sinne nicht sprechen kann. Der kann eigentlich nur schreien und so Grunzgeräusche machen oder so.
Ja, der T-Rex auch.
Genau, und die maximale Kombination ist, dass sie sich anschreien oder so. Und das ist insgesamt einfach eine interessante Dynamik. Und wie man natürlich schon raushört, es ist natürlich überhaupt nicht realistisch gemacht, weil Menschen und Dinosaurier nie zusammengelebt haben. Aber da wird halt drauf geschissen, wenn man das abhaken kann. Danke, es gibt auch viele, sag ich mal, Kreaturen, die es so nicht gegeben haben wird. Aber das spielt in dem
Ausmaß, ja.
Es spielt in dem Sinne keine Rolle. Es macht einfach, wenn man das abhaken kann, macht es einfach Bock, das zu gucken und sich darauf einzulassen.
Ja.
Und dann geht es schon ziemlich nach vorne. Und unter dem Aspekt, zweimal 100 Minuten, hat man aktuell alles gesehen, was es zu sehen gibt.
Mhm. Ja. Und es ist schon angenehm, einfach durch dieses ohne Dialoge. Ja. Aber cool, sehr coole Soundeffekte, das ist mir aufgefallen.
Ja.
Also da haben die dann doch viel Arbeit reingepackt.
Ja, denke ich auch.
Aber also man kann sich das einfach so, ja, so eine 20-Minuten-Folge einfach mal chillig reingeben und sich beballern lassen, ja.
Ja.
Sollte aber jetzt auch nicht die große Storyline erwarten, sondern es ist halt das, was, ich glaube, das kommt
eigentlich drüber,
was
nur es ist. Ne? Survival.
Ja.
Survival Time.
Aber cool.
Ja.
Also Primal bei Amazon. Oder bei YouTube kannst du dir das zusammenbasteln,
was genau aufwendig ist. Genau, also tatsächlich, ich habe es auf YouTube damals gesehen, weil ich kein Amazon Prime hatte. Und auf YouTube gibt es das leider, und das ist eigentlich richtig banausenhaft, dass ich das so gemacht habe, alle Folgen in so Videos, in so Kurzabschnitten. Und das kannst du dir natürlich selber so zusammenbasteln. Und da ich so Bock darauf hatte, das zu gucken, trotzdem, und ich dachte erst, das gibt es nur auf Adult Swim, wo es nämlich eigentlich, glaube ich, erst erschienen ist und ich gar keinen Bock hatte, mir Adult Swim zu organisieren, habe ich es mir halt dann, weil ich es trotzdem wissen wollte, auf YouTube zusammengebastelt.
Ja.
Ja.
So sieht's aus. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also macht Bock. Ich habe jetzt gar keine Sternewertung da im Kopf, aber
das ist übrigens auch der Grund, warum ich das unbedingt mit dir nochmal gucken will, weil ich habe es ja nur die zweite Staffel nur in diesen zusammengeschusterten Videos mir reingezogen.
Verstehe den Punkt, ja.
Was kostet deine Staffel?
Ich meine 8 Euro. 7,99.
Das kann nur sein, ja. Es sind halt aber für die ersten 5 Folgen allerdings.
Genau.
Okay.
Ja, schon, aber
naja.
Macht schon Bock. Macht schon Bock. Und dann hätte ich zu guter Letzt noch ein. Du hast nichts mehr, ne? Empfehlungsmäßig. Dann hätte ich noch, was du ja auch gesehen hast, oder was, wo auch wieder die Empfehlung von dir kam. Monsieur Killer Style oder auch Deerskin. ist ein bisschen schwer zu sagen. Willst du die kurze Storyline zusammenfassen?
Ja, also bei Monsieur Killer Style oder Deerskin muss man auch dazu sagen, ich bin auf den Film gekommen, weil ich einem Kumpel geschrieben habe, hey, hast du mal wieder eine Filmempfehlung, die mal was ganz anderes ist.
Trifft schon mal,
ja. Oh, danke, kam zurück. Niklas, ich habe den perfekten Film für dich. Das wird der seltsamste Film, den du dieses Jahr gesehen hast. Und er hat delivered. Also das war der seltsamste Film, den ich gesehen habe, aber lustig. Je? Na, also nee. Seiner Zeit.
Ja.
Und Monsieur Killer Style oder Deerskin handelt davon, dass Jean Dujardin, kennt man vielleicht von OSS 117.
Oder The Artist.
Oder The Artist.
Da also weiß man ja schon mal, wo man...
Einer der größten französischen Darsteller. Spielt in einem Indie-Film mit, tatsächlich. Und er spielt... Es muss ein Indie-Film sein, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher.
Ja, aber das... Ja.
Das ist sowas von Indie-Film.
Das und ist... ganz kurz, Rubber. Hast du Rubber mal gesehen? Das ist vom gleichen Regisseur. Das ist ein... Also dann weiß man schon mal auch, wo das hingeht. Bei Rubber gibt es um Reifen, der rumrollt und Leute tötet.
Also in echt. Ich hab von dem Film gehört.
Den hatte ich auch gesehen und man erkennt sehr große Parallelen, muss man auch sagen. Ja, das ist die ganze Storyline von Rubber. Und der ist halt auch absolut durch. Und dann hast du da auch teilweise Zuschauer, die das Film durchbrichst die vierte Wand und ist komplett Abfuck, aber irgendwie lustig, ja. Und Monsieur Killer Style ist, man merkt, definitiv der gleiche Regisseur.
Genau. Weil. Also man kann die Handlung eigentlich, ich würde mir jemand die Handlung beschreiben, würde ich sagen, wer dir denn ins Gehirn geschossen?
Geschossen.
Pass auf. Es geht darum, Jean Dujardin kauft irgendwie bei, es wird irgendwie so eBay oder sowas sein, eine neue Lederjacke.
eBay Kleinanzeigen so.
Ja genau, irgendwie ja. Sowas. Ja. Und er fährt dahin und guckt sich diese Lederjacke an und ist komplett begeistert. Also der ist wirklich, der denkt so, das ist ja die geilste Jacke, die er je gesehen hat. Zahlt dafür einen abstrusen Preis. Also irgendwie
7.000 Euro oder so. 7.000 Euro oder
so. Aber er sagt dann auch die ganze Zeit, guck mal, wie geil ich aussehe damit. Also, und das ist so eine Lederjacke mit so Fransen dran. So eine Old Shatterhead-Jacke, weißt du, so sieht die aus.
Die auch gefühlt ein bisschen zu kurz ist.
Genau.
So
eine Wildlederjacke. Und er kriegt mit dieser Lederjacke als kleines Gimmick dabei noch eine Videokamera. Mhm. Und egal. Random. Auf jeden Fall fährt er dann in eine Stadt. Und die Sache ist, er hat kein Geld mehr. Sein letztes Geld für diese ultra geile Lederjacke ausgegeben hat. Und dann aus dem Nichts sagt er einfach, ja, ich habe ja diese Videokamera bekommen. Ich drehe jetzt einen Film mit dieser Videokamera.
Das ergibt sich aus den Leuten, die der trifft und ja.
Aber eigentlich verfolgt er ein größeres Ziel. Ja. Er verfolgt das Ziel, dass diese Lederjacke die einzige Jacke sein soll auf dem Planeten.
Und er der einzige Mensch, der eine Jacke trägt.
Sein Traum ist, dass er der einzige Mensch ist, der eine Jacke trägt. Und
Ich würde fast gar nicht mehr sagen, wie er das angeht, aber...
Ja, es gibt nämlich noch...
Es wird noch abstrus.
Eskalierendere Entwicklungen.
Okay. Ja. Und es ist unfassbar geil. Also, der Film geht nur 70 oder 75 Minuten, was ganz angenehm ist, weil du denkst dir halt die ganze Zeit auch nur what the fuck. Ja. Und es dauert super lange, bis mal irgendwas passiert. Also, das war ja
also, schon der... Der ist von Anfang an seltsam. Also man ist von der Seltsamkeit von Anfang an fasziniert.
Ja, aber auf jeden Fall. Der ist irgendwie in seiner Midlife-Crisis und der ist komplett durch. Aber wenn du den Schauspieler kennst, der ist halt... einer meiner
Favorites. Passt dazu, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist einfach wirklich nur diese paar Szenen, wo er... wo er das erste Mal diese Jacke sieht. Du siehst so einen... Der ist so glücklich. Der findet das so geil. Der ist so
begeistert.
Fährt so fucking hart auf diese Jacke ab. Das ist unfassbar.
Guckt immer im Spiegel.
Ja, guckt er sich im Spiegel an. Und
guck mal, wie geil ich aussehe.
Ja, und nur noch so. Und das Wichtige daran ist halt, dass es eine eine echte Lederjacke auch ist. Das spielt halt echtes auch öfter nochmal. Echtes Wildleder. Und
deshalb halt auch Deerskin, ne?
Genau, ja. Und ja, es ist einfach herrlich, wie dieser Film sich entwickelt. Also eigentlich gibt es noch eine wichtige andere Schauspielerin.
Person,
die vorkommt, die sozusagen, weshalb er dann irgendwie auch diesen Film dreht. Und eigentlich ist er total der Weirdo, ist so eine Mischung aus, hat viel zu viel Selbstbewusstsein und überschätzt sich komplett selber zu, er ist einfach, hat einfach überhaupt nichts auf dem Kasten. Und
das ist voll, weil er auch so leicht fett ist.
Also nicht so richtig. Also man muss halt sagen, ich hatte ihn ja gestern mit Konsti geguckt und Konsti konnte den Film fast nicht weitergucken, weil er es so furchtbar fand, wie kurz die Serie ist. Also die endet halt, er sagt das ja auch irgendwann, glaube ich, so. Die endet halt über dem Hosenbund, aber dann noch so ein ganz kleines Stück drüber. Und du siehst halt auch die ganze Zeit noch so ein Stück Hemd rausquillen. Also es ist...
Ja.
Stilvoll ist anders, aber ja, man kauft es dem ab, dass er es cool findet.
Ja, also ihr habt es jetzt auch interessant für mich gemacht, das zu gucken.
Aber jetzt auch nicht,
ich meine,
den Film erwarten.
75 halt, Minuten.
Ja, das ist
also
auch gut.
Das The B-Movie hat mir 85 Minuten meines Lebens geraubt. Das kann nur besser sein.
Ich denke schon, ja.
Ich warte immer noch auf Marcel, damit ich endlich meine Kritik loswerden
kann. Ja, ich bin auch gespannt. Es tut mir ein bisschen leid, aber im Notfall musst du nochmal gucken, wenn du was vergessen hast.
Das ist nicht möglich.
Nicht verhandelbar.
Ja, ich weiß. Ja, also zusammenfassend. The Witcher. Nightmare of the Wolf.
Ganz okay. Sterne, kann man mal machen.
Kann man mal Sterne machen. The Phaser.
Fantastisch.
Fantastico. Unbedingt im Kino angucken. Unbedingt, wirklich. Lohnt sich absolut. Dann Primal. Kann man sich gut geben.
Grundsolide, ja.
Coole Sache. Und ich würde sagen, Deerskin. Für die, die das gerade amüsant fanden...
Die können
ja, die und sonst lasst auch lieber die Finger davon, weil ich glaube, es gibt genug Leute, die das auch katastrophal bescheuert finden.
Und War Machine.
Entschuldige.
Und War Machine kann man machen.
Kann man machen.
Nee, also gerade so aus, wer gerade so aktuell da sehr interessiert dran ist, es lohnt sich.
Ja. Schön. Und dann würde ich sagen, leiten wir noch ganz schnell zur nächsten Folge über, denn hatten wir eigentlich besprochen. In anderthalb Wochen kommt Dune raus.
Ach, ja, yo. Kurz,
also Niklas verdrängt das, muss man sagen, nachdem das 80 Mal verschoben wurde.
Ja, das ist eine Taktik bei mir.
Da steckt schon zu viel Herzschmerz drin. Ja. Aber er kommt tatsächlich am 16.09. raus. Und wir werden den auch instant gucken und direkt danach eine Folge dazu machen.
Ja.
Und gerade Niklas hat mega Bock. Ich habe jetzt gerade sogar noch angefangen... das erste Buch zu lesen, Der Wüstenplanet.
Er braucht Zeitdruck, der Tobi.
Ja, ich muss jetzt ballern. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, jetzt wo ich es angefangen habe zu lesen und den Trailer auch nochmal gesehen habe, muss ich sagen, ja, das macht viel Bock. Also wer vielleicht jetzt auch noch schnell auf den Buchzug aufsteigen möchte, kann ich nur empfehlen.
Ist halt leider auch so ein Schinken, ne?
Also ist jetzt aber du hast gesagt, ich brauche nur die Hälfte lesen. Weil der Film wahrscheinlich nur um die
erste... Ja, ich weiß, ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, wo der Film endet. Also
ja, toll.
Deswegen ist es halt so...
Ja. Aber ich freue mich drauf.
Ganz wichtig, eine Empfehlung muss ich noch aussprechen.
Auf jeden Fall.
Herr der Ringe. Nur um es gesagt zu haben.
Ich habe Herr der Ringe kurz erwähnt gehabt.
Also ich sagte...
Hast du eben? Ich habe meinen Bleistift abgeworfen, Entschuldige. Als ich gesagt habe, du bist der Fantasy-Experte und dann haben wir aufgezählt, wo du dabei warst. Und da hatte ich extra Herr der Ringe genannt.
Gut, ist schon vorbei.
Aber man kann es nicht oft genug sagen. Ja, dann sehen wir uns in anderthalb Wochen.
Mit Dune.
Mit Dune. Und rappen das hier ab.
Rap.